Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio vom LTT. Kommen Sie, Laura Gruhl, Lars Helmer und Michel Obdenplatz. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo.
Das LTT in der Pandemie. Ihr hattet lange geschlossen, jetzt habt ihr wieder offen. Wie geht es euch und wie ging es euch damit? Machen wir mal eine kurze Befindlichkeitsrunde, wie sich das gehört am Anfang.
Ja, ich glaube, es war für uns alle wie für die ganze Bevölkerung ein unglaublicher Schock. Am 13. März, ein Freitag, mittags erfahren wir schon heute Abend, also am selben Abend, findet keine Vorstellung mehr statt. Und dann kam so scheibchenweise immer irgendwie eine Katastrophe nach der anderen. Und wir haben eigentlich das Glück, sage ich mal, dass wir uns durch ein paar Sachen ein bisschen gerettet haben. Also wir haben ein Balkontheater gestartet. Wir sind mit unserem Ford Transit und technischer Ausstattung in wunderschöne Innenhöfe in Tübingen, die ich alle habe kennenlernen dürfen, gefahren und haben dort verschiedene Stückausschnitte gespielt. Was wirklich also eine Win-Win-Situation war, weil zum einen gerade im April, wo die Kinder noch nicht raus durften, wo die Familien oft sehr eingeschlossen waren, konnten sie sich mit einem schönen Bierchen oder Käffchen oder Aperol Spritz auf den Balkon setzen und eine halbe Stunde Theater genießen. Und Win-Win deshalb, weil auch unsere Schauspieler das extrem genossen haben, wieder Publikum zu haben, wieder Applaus zu hören.
Wie lief das von genehmigungstechnisch ab
dann? Das war eine pauschale Genehmigung des Ordnungsamtes, dass wir das machen dürfen. Das Einzige war, am Anfang hieß es, wir dürfen nicht zulassen, dass sich quasi um das Fahrzeug herum irgendwelche Rotten bilden, sondern es sollte eigentlich exklusiv für diese Balkone sein. Aber das wurde dann auch ein bisschen aufgeweicht unter der Prämisse, dass wir selbst quasi als Ordner dafür sorgen, dass Mindestabstände eingehalten werden und so weiter. Und das hat wunderbar geklappt.
Und wie viel Publikum war das dann? Wie oft war der da im Einsatz?
Boah, also es waren, glaube ich, 6 oder 7 Wochenenden, also jeweils von Mittwoch bis später dann sogar Sonntag, weil dann ist sonntags der Theatersport noch mit eingestiegen. Und es sind 2 Vorstellungen ausgefallen aufgrund von Witterungsverhältnissen. Aber sonst konnten wir immer spielen und hatten oft wirklich tolles Wetter, weil wir ja doch schon einen sehr frühen Sommer hatten dieses Jahr. Und die genaue Zuschauerzahl weiß ich nicht, aber es schwankte jeden Abend so zwischen 70 und 100.
Wow, und wie lief das ab? Wer hat dafür bezahlt?
Dafür hat niemand bezahlt. Das war wirklich eine kostenlose Aktion des LTT. Die Anwohner wurden vorher in so einer Wurfsendung von dieser Aktion informiert. Und auf diesem Wurfzettel stand eben auch drauf, man möge für das Flüchtlingslager Moreo auf Lesbos spenden. Was da unterm Strich zusammengekommen ist, da habe ich keinen Überblick.
Gab kein Stichwort LTT?
Nein.
Das nicht.
Also vielleicht, ich hoffe, dass, ich glaube, das war die Commerzbank Frankfurt oder so, dass die zumindest vermerkt oder vermehrt festgestellt haben, dass Überweisungen von Tübinger Sparkassen oder von Tübinger Filialen anderer Banken gekommen sind. Ich hoffe das, aber genaue Kenntnis habe ich da nicht.
Man muss auch nicht alles wissen.
So ist es.
Ja, LTT in Corona-Zeiten. Laura, du hast auch kurz mal ein neues Format aus dem Boden gestampft.
Genau, also für mich war die Situation noch ein bisschen anders, weil ich tatsächlich bis Mitte März in Italien war und da eigentlich die Möglichkeit hatte, mir über eine Residenz anzugucken, wie die KollegInnen in Italien Theater machen. Genau, der Aufenthalt wurde dann abgebrochen. Genau, und dann war ich erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Aber genau, dann haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir weitermachen, wie können wir jetzt auch in Corona-Zeiten künstlerisch tätig sein, wie können wir vielleicht auch gerade die aktuelle Situation verarbeiten. Genau, und dann haben wir angefangen, oder ich habe angefangen, ein Konzept für einen Audiowalk zu schreiben, der eigentlich ausgeht von einer kollektiven Erfahrung, die wir, glaube ich, alle gemacht haben, nämlich den leeren Straßen in Tübingen und den leeren Plätzen und der Abwesenheit von Menschen im öffentlichen Raum. Und ausgehend von dieser Erfahrung habe ich ein Konzept entwickelt, was sich genau eigentlich vorstellt, wie das ist in so einer Welt, wo vielleicht diese Kontaktlosigkeit und Nähe als Bedrohung die Regel geworden ist. Wie bewegt man sich durch so eine Welt? Und in dieser Fiktion gibt es jetzt einen Themenpark. Also wir gehen 100 Jahre in die Zukunft, sagen, die Städte sind eigentlich verlassen, eben weil Nähe als Bedrohung erlebt wird. Und eine Stiftung hat das ehemalige Gelände der Südstadt eben aufgekauft und bietet jetzt Führung an, indem wir Alltag damals erleben können. Also wie hat es sich angefühlt, in einem vollen Biergarten zu sitzen? Wie hat es sich angefühlt, bei einer Chorprobe in der Kirche zu sein? Wie hat es sich angefühlt, in einer Theatervorstellung vielleicht zu sitzen? Und versuchen da eben mit auditiven Mitteln Nähe und Gemeinschaft zu simulieren.
Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe, in die einzelnen Stationen und schauen nochmal ins junge LTT vorher. Michel, wie ist es dir ergangen?
Ja, am jungen LTT sind wir natürlich auch mehr oder weniger an diesem 13.03. dann kalt erwischt worden. Und wir waren gerade mitten in einer wunderbaren Produktion, ein Stück namens Wahlbekanntschaften. Damit hatten wir gerade begonnen, ausgerechnet ein Stück über Interaktion in Gruppen, das eigentlich Kindern ab 10 Jahren so die Grundlagen für Demokratie beibringen sollte. Was passiert, wenn wir uns miteinander in der Gruppe verhalten? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie fühlt es sich an, Macht zu haben und Macht abzugeben? Und mitten in diese Stückproduktion kam also Corona. Was dazu führte, dass sich erstmal natürlich einiges verschoben hat und das tolle Regie-Team, das wir da hatten, Gesa Behring, Stefan Dorn und Benedikt Grubel, die sich ganz intensiv in dieser, ich sage es mal in Anführungszeichen, freien Zeit damit auseinandergesetzt haben, wie kann man dieses Konzept anpassen. Und da jetzt in dieser Zeit eben auch in enger Zusammenarbeit mit uns sich überlegt haben, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn man sich auf absehbare Zeit nicht nahe kommen darf, auch bei uns im Theater, in den Räumen, wie kann man dieses Konzept trotzdem vermitteln? Und da ist dann jetzt tatsächlich Ende Mai, gibt es jetzt einen Stand von diesem Stück, der auch in dieser Zeit fertig geworden ist, mit dieser Idee, dass man eben auch auf Distanz miteinander Entscheidungen treffen und sich miteinander auseinandersetzen kann. Das war das eine große Projekt, das weiterlaufen konnte hinter den Kulissen. Und das zweite Projekt, was wir natürlich hatten, war unsere junge Szene, unser Jugendclub, der in der Zeit natürlich auch sich nicht mehr treffen konnte. Und da haben wir tatsächlich mit interaktiven Formaten ziemlich viel gemacht. Also haben uns online getroffen und dort die Jugendlichen miteinander weiter proben lassen, sofern das ging. Auch das für alle neu, teils chaotisch, aber gewinnbringend auch mit vielen neuen Erkenntnissen.
Wie funktioniert eine Theaterprobe online mit mehreren Spielenden?
Wie gesagt, erstmal chaotisch, aber auf eine Art und Weise, die auch ziemlich entspannt war, weil jeder am Anfang wusste, es ist für alle neu, sowohl für uns als auch für die Jugendlichen, die teilgenommen haben, die ja auch wenn sie schon seit ein paar Jahren in dem Spielclub sind, ja trotzdem keine professionellen Schauspieler sind. Wir haben es am Anfang sehr mit Humor genommen. Viel ging für die Organisation einfach auch erstmal, bis alle online waren, an Zeit drauf. Und dann findet man ja so nach und nach Möglichkeiten raus. Kann man irgendwelche Chaträume abspalten, dass Gruppenarbeit möglich wird? Oder sagt man probt 1,5 Stunden mit einer Gruppe und dann mit der nächsten Gruppe? Und so haben sich da nach und nach Strukturen rauskristallisiert, die einfach vorher unbekannt waren. Das war Trial and Error.
Ja, welche Lehren habt ihr da rausgezogen aus den vielen Videogeschichten dann auch? Ja, habt ihr sicher alle dann gehabt.
Ja. Genau, ich hatte auch konkret eine Produktion Medea, die jetzt eben dann endlich auch zur Premiere kommen wird am Wochenende, die auch unterbrochen wurde durch Corona. Und was wir da gemerkt haben, ist, dass man natürlich sehr gut online Textarbeit machen kann. Also gerade wenn man irgendwie diesen komplexen antiken Theatertexten begegnet, kann man bis zu einem gewissen Punkt natürlich sehr gut diese Texte online vorbereiten. Das wurde auch wirklich 2, 3, 4 Wochen sehr exzessiv und intensiv betrieben.
Ab wann war klar, dass ihr jetzt wieder öffnen könnt und wie seid ihr damit dann umgegangen? Eben wann kann man wieder die ersten Premieren terminieren?
Das war erstmal ein großer Verschiebebahnhof, weil eigentlich hätten im April, also knapp 5 Wochen nach dem Shutdown, die Premieren eben Medea und Lulu stattfinden sollen. Das war klar, dass diese Termine irgendwann nicht mehr zu halten waren. Medea haben wir dann gesagt, wollen wir aber halten. Lulu mussten wir absagen, weil das ist natürlich auch ein Stück, diese Monstre-Tragödie von Frank Wedekind, wo eine Frau reihenweise Männer verführt. Und das ist mit 1,5 Metern Abstand und so weiter eher grotesk. Und so ist die Medea jetzt in die Juni-Premiere gerutscht. Und auch da haben wir eigentlich zwei andere Premieren geplant gehabt. Das war Tartuffe und Jules & Jim, die fallen beide raus. Stattdessen ist eben Top Docs als Stück hineingekommen, wozu wir später dann noch kommen, weil das eher ein Stück ist, das man relativ kontaktarm, also Corona-konform, spielen und proben kann.
Aber zu der Frage, wann es klar war, eigentlich war es sehr lange überhaupt nicht klar und wir hatten diese Premieren eigentlich komplett intern geplant. Also unsere Theaterleitung hat sehr lange sehr optimistisch geplant und ich habe das auch sehr, sehr lange für zu optimistisch eigentlich gehalten. Und Ende Mai, also genau, wir hatten diese Termine, dachten, dass wir die nur fürs Team machen und dann in der neuen Spielzeit eigentlich vor Publikum zeigen können. Das ist jetzt eigentlich wirklich großes Glück, wie sich diese ganze Pandemie entwickelt hat. Wir haben Ende Mai die Bestätigung bekommen, wirklich am, ich weiß nicht, 30., 31. Mai, dass wir jetzt sowohl im Hof als auch dann tatsächlich indoor vor Publikum spielen können. Ich hätte damit persönlich nicht gerechnet.
Aber natürlich auch mit krassen Einschränkungen. Also in den großen Saal dürfen zwischen 72 und 78 Menschen, je nachdem wie viele Paare oder Einzelpersonen kommen, statt knapp 400. Und in unsere Werkstatt mit knapp 138 Plätzen dürfen 31 Personen. In den Hof, glaube ich, 90. Aber eben alles mit Abstand, alles mit strengen Sicherheitsvorkehrungen. Also Maske tragen, bis man auf seinem Platz sitzt, dann darf man sie abnehmen, wenn die Vorstellung beginnt. Aber wie Laura schon sagte, also die Informationspolitik der Ministerien in Stuttgart, sind ja verschiedene zuständig, war sehr scheibchenhaft, also Salamitaktik. Aber dann wirklich Ende Mai, glaube 30. war es, hieß es, okay, ihr dürft wieder. Und dann haben wir aber Gott sei Dank, und da muss ich sagen, hat sich die Theaterleitung schon eben vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber dann doch langfristig klug verhalten. Wir waren auf alles vorbereitet und es ging dann wirklich sehr, sehr schnell zu sagen, okay, jetzt machen wir eine Disposition für diesen Zeitraum und dann spielen wir das und das dann und dann an jenem Ort.
Verlängert sich die Spielzeit dann auch? Oder?
Jein, also wir müssen ja unseren tariflich festgelegten Urlaub Ende Juli nehmen. Also wir vom LTT werden das einspielen. Es wird noch darüber verhandelt, ob im LTT-Hof noch 10 bis 14 Tage weiterhin unsere Gastformate, sprich Theatersport, Helge Thun, Tricks, Jakob Nacken-Programm und so weiter und so fort, ob die noch eventuell ein bisschen weitermachen.
Sind eigentlich auch die Stühle dann, die Sessel abmontiert worden, wie in anderen Theatern, wo dann so symbolisch das nicht?
Nein, die sind nur abgeklebt quasi, also es gibt Sperrplätze.
Also alles unter verschärften Bedingungen. Was hat das innerhalb vom Team die Unsicherheit oder mehr Zusammenhalt ausgelöst? Wie würdet ihr so die interne Stimmung bewerten?
Mehr Zusammenhalt würde ich schon unterschreiben, insofern als gerade in der Anfangszeit, wo man sich ja auch tatsächlich nicht sehen konnte, wo irgendwie klar war, wir haben jetzt wirklich einen Lockdown, es ist niemand im Büro, wo es tatsächlich auch eben darum ging, sich umso besser eigentlich miteinander abzusprechen und telefonisch oder eben digital miteinander in Kontakt zu bleiben. Also insofern würde ich von meiner Seite aus eher sagen, dieser Zusammenhalt und auch so der Wunsch, miteinander zu kommunizieren und miteinander weiter zu denken, sich auch wieder auch aufs Spielen vorzubereiten und in Kontakt zu bleiben, war definitiv groß.
Ja. Das Wirtschaftliche vielleicht noch ganz kurz, ist nicht euer Schwerpunkt, aber mit einem Viertel weniger als einem Viertel der Plätze kann man ja nicht wirtschaftlich arbeiten. Was macht das? Steht da eine existenzielle Bedrohung oder ist es irgendwie dann doch auch abgesichert?
Also das können wir noch nicht wirklich sagen. Nun sind wir alle drei keine Verwaltungsbeamte. Aus einem Interview mit unserem Intendanten am Freitag, glaube ich, ist es erschienen, konnte man eine Zahl entnehmen, 330.000 Euro Miese sind es bis jetzt, also seit dem Shutdown. Ich weiß, dass Dorothee Must, unsere Verwaltungsdirektorin, gerade den Corona-Haushalt fertig gemacht hat für die Landesregierung, die sich natürlich freut, wenn wir so wenig Zuwendung wie möglich brauchen. Aber man muss ja unterm Strich sagen, als Landestheater sind wir steht das Modell Landestheater auf verschiedenen Säulen. Es ist also ein Teil des Landes, ein Teil der Landkreis Tübingen, ein Teil der Landkreis Reutlingen und die beiden Städte. Städte, Tübingen, Reutlingen. Und das macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil da mehrere Stützen da sind als bei einem kleinen Theater wie dem Lindenhof, die wirklich also kaum Zuschüsse haben, oder städtischen Theatern, wo klamme Städte wie Oberhausen oder Castrop-Rauxel wirklich eine Sache selber tragen müssen.
Dann kommen wir wieder zurück zur Kunst.
Oh ja.
Und fangen vielleicht an mit der Südstadt-Symphonie nochmal. Du hast schon mal das Szenario beschrieben gehabt, Laura. 2120 blicken wir zurück auf heute. Und ihr, los geht das Stück dann am LTT?
Genau, man startet am LTT. Da versorgen wir unsere BesucherInnen mit Kopfhörern und MP3-Playern. Und genau, da beginnt dann eigentlich der Hörspaziergang durch die Südstadt, bis er auch wieder dann am LTT endet. Durch den ganzen Walk führt eine Erzählerin, die wir erfunden haben, das ist Ruth. Ruth war früher Ankleiderin am Theater, also auch ein Beruf, der wahnsinnig mit körperlicher Nähe zu tun hat. Und Ruth blickt auch mit einer gewissen Wehmut auf diese Zeit, die man vielleicht da verloren hat.
Wo geht's dann überall hin?
Es geht einmal genau vom LTT für genau die Hörerinnen und Hörer, die es präsent haben, vom LTT über den Sternplatz, dann zur Eberhardskirche natürlich als Ort, wo auch Gemeinschaft und auch gerade gemeinsames Singen natürlich konstitutiv sind, durch den Volksgarten, eine der grünen Lungen des Viertels, dann geht es weiter ins Loretto-Viertel, in den Loretto-Biergarten als einer Station, über den Loretto-Platz, wo wir an genau das jährliche Stadtteilfest erinnern, und dann hinten an den alten Kasernenschuppen halt vorbei und dann wieder zurück durch die Katharinenstraße, wieder zurück Richtung LTT, bis zur letzten Station, die dann im großen Saal des Theaters stattfindet.
Das ist konzipiert für Einzelpersonen. Ja?
Genau.
Das kein ist gemeinschaftliches Theatererlebnis, sondern alleine.
Genau, das ist alleine. Wir schicken unsere BesucherInnen im 5-Minuten-Takt los und für das Erlebnis ist es auch wirklich essentiell oder wirklich extrem vielleicht besonders, dass man tatsächlich auch diesen Walk alleine erlebt.
Und was passiert an den einzelnen Stationen? Machen nicht alle jetzt vielleicht, aber
genau, exemplarisch? Genau, aber an den einzelnen Stationen gibt es eben die Möglichkeit, Gemeinschaft über Geräuschkulisse zu erfahren. Was ich eben schon angesprochen hatte, dass man eben in einer Kirche in der Eberhardskirche sitzt und einer Chorprobe beiwohnen kann, die akustisch da stattfindet. Oder dass man durch den Volksgarten geht und vielleicht beim Basketballplatz mal stehen bleiben kann und Leuten beim Basketball zuhören kann. Und was genau total essentiell ist für die Erfahrung dieses Walks, ist, dass wir die mit Originalkopfmikrofonen aufgenommen haben. Das heißt, der Klang ist räumlich, den wir simulieren. Das heißt, auch Straßengeräusche werden auf einmal zu einem Erlebnis. Und Dorothee Herrmann hat es im Tagblatt als halluzinatorischen Effekt beschrieben. Also das ist das, was irgendwie passiert, dass ich durch und da ist das Regenwetter jetzt auch ideal, dass ich durch leere Straßen gehe und denke, da fährt ein Fahrrad an mir vorbei oder da kommt eine Gruppe Jugendliche von links oder es findet dieses Basketball-Match statt oder dieses Straßenfest und die Band spielt. Und da ist räumliches Hören auch total wichtig eben für die Illusion oder für den Effekt.
Das ist mehr als Stereo.
Das ist mehr als Stereo. Das ist ja eigentlich Stereo, aber genau. Special Stereo.
Was erfahren wir über die Welt 2120, über Tübingen, die Südstadt?
Na, wir erfahren, die Südstadt gibt es ja in dieser Fiktion, in dieser radikalen Fiktion nicht mehr. Aber wir erfahren, dass es natürlich eine sehr sterile Welt ist, in der körperliche Nähe eigentlich als Bedrohung erlebt wird und deswegen kaum noch stattfindet und alles, was wir sonst vielleicht auch an gemeinschaftlichen Erlebnissen vermissen oder vermisst haben während Corona oder immer noch vermissen, das ist natürlich auch der Alltag. Also uns ging es auch ganz stark darum, irgendwie die Fragilität unseres Alltags zu thematisieren oder diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass man auf einmal nicht mehr in der Kneipe gemeinsam Fußball gucken kann oder dass man eben nicht mehr gemeinsam im Biergarten sitzen kann. Also gerade diese Dinge von gelebter Gemeinschaft im Alltag, das war uns eigentlich wichtig zu bearbeiten.
die Firma, die die Südstadt gekauft hat?
Die Stiftung.
Die Stiftung.
Das ist der Southbank Themenpark, aber da gibt es jetzt eigentlich nicht so eine riesige Backstory.
Und wie habt ihr diese Aufnahmen dann gemacht? Seid ihr dann selber raus?
Ja, wir sind selber raus. Also ich habe wahnsinnig viele Aufnahmen einfach in den Wochen vor der Premiere gemacht. Zum Beispiel findet man dann unser Balkontheater wieder auch in dem Walk. Genau, ich bin mit diesen Mikros durch die Stadt gelaufen und habe, sobald es wieder Menschen gab, die aufgenommen. Genau, das ist der eine Teil. Oder ich habe eben mit SchauspielerInnen oder mit unseren SchauspielerInnen, fünf waren das, gemeinsam Szenen improvisiert, die dann in dem Walk genau zu hören sind. Und wir haben natürlich auch mit Archivmaterial gearbeitet, also gerade sowas wie Public Viewing in der Kneipe, diese Sounds, die jetzt gerade einfach auch nicht erlebbar sind, da mussten wir natürlich auf Archivmaterial zurückgreifen und das habe ich gemeinsam mit unserem Tonmeister Uwe Hinkel gemacht, der da wirklich auch eine wirklich wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt hat, dass es jetzt irgendwie so schön geworden ist.
Wo habt ihr das gefunden, das Archivmaterial?
Das sind, genau, da gibt es verschiedene Datenbanken einfach, auf die das Theater Zugriff hat, von großen Musikproduktionsfirmen zum Beispiel oder auch ganz banal YouTube.
Was hast du über die reale Südstadt gelernt jetzt noch durch die Arbeit an dem Stück?
Ich habe genau natürlich mich ein bisschen über das Loretto-Viertel, die Geschichte des Viertels natürlich ein bisschen informiert genau wie jung dieses Viertel eigentlich ist, hat mich eigentlich überrascht, dass die Südstadt eigentlich ja an der Eugenstraße vor 100 Jahren eigentlich schon endete, dass dahinter eigentlich Feldweg war. Die Geschichte dieses ganzen Kasernenareals hatte ich auch nicht so präsent, dass es auch wahnsinnig lange eigentlich ein total geschlossenes Areal für die Bevölkerung war, was nur einmal jährlich dann zum großen Kasernenfest geöffnet wurde. Das sind sicherlich für mich alles Dinge, die neu waren, auch genau.
Wie ist die Resonanz bisher?
Wahnsinnig gut. Also wir hatten jetzt die dritte Vorstellung und die war jetzt auch wieder komplett ausverkauft. Also genau, wer kommen möchte, gerne vorher reservieren.
Wie lange läuft es noch?
Das läuft jetzt noch bis Ende Juli. Also wir spielen jedes Wochenende an den Sonntagen nachmittags.
Wer muss da dann noch spielen, wenn man Kopfhörer auf hat?
Wir haben noch SchauspielerInnen und Schauspieler, die eingebunden sind, die eigentlich Mitarbeiter dieses Themenparks spielen. Genau, da haben wir immer noch jeweils eine Besetzung von 2 Personen, die auch an den Sonntagen vor Ort sind.
Wo begegnet man denen dann?
Den begegnet man, ja genau, am Theater und vor der Kirche.
Die Südstadt-Symphonie an jedem Wochenende. Los geht's am LTT-Foyer noch bis Ende Juli. Das läuft schon. Dann haben wir jetzt noch 4 Premieren vor der Brust. Welche wollt ihr zuerst haben? Top Dogs geht.
Sollen wir Top Dogs machen?
Genau.
Ja. Ich glaube, das ist auch in der Reihenfolge die erste Premiere, glaube ich, am Freitag, oder?
Ja, genau.
Ja, Top Dogs. Man kennt ja vielleicht mehr den Begriff Underdog. Also für die Menschen, die vielleicht ein bisschen Pech haben im Leben oder die vielleicht ihren Job verloren haben. Und da gibt es ja auch eine Menge Literatur, wenn ich nur an Bertolt Brecht denke, also wo es immer um Arbeitslosigkeit und Entlassungen und so weiter und so fort nehme. Aber man kennt es auch von Ödin von Horvath und so weiter. Also sozialkritische Stücke über Menschen, die sowieso schon nicht viel haben und dann noch ihren Job verlieren. Top Dogs ist anders. Die Top Dogs sind nämlich die Manager, die plötzlich entlassen werden, warum auch immer. Sie stehen vor einer völlig neuen Situation, sie stehen vor dem Nichts und sind vielleicht noch viel, viel mehr als die Arbeitslosen, die das vielleicht in ihrem Leben immer mal wieder erlebt haben, einen Job zu verlieren. Sie sind völlig hilflos und überfordert. Denn all das, was sie jahrelang anderen Menschen angetan haben, also Gespräche zu führen über gewisse Dinge, die dann dazu führen, dass sie ihren Job verlieren werden, all das begegnet ihnen plötzlich und sie sind damit völlig, völlig überfordert. Und Urs Widmer, ein Schweizer Theaterautor, hat dieses Stück schon 1997 geschrieben, aber es hat wirklich nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil, ich glaube sogar jetzt durch die Corona-Krise werden sehr, sehr viel mehr auch in den oberen Etagen über die Klinge springen müssen. Und er beobachtet sehr, sehr genau die Zweifel, die Ängste, die Sehnsüchte, die Träume dieser Top-Manager, die sich in einer Art, ja, Therapie bei der New Challenge Company anmelden, um quasi wieder fit gemacht zu werden für den Arbeitsmarkt. Also sie lernen Bewerbungsgespräche, sie lernen in kontaktarmen Spielchen, wie man miteinander umgeht, also wie man vielleicht auch ein solches Entlassungsgespräch menschlicher führt und so weiter und so fort. Ein sehr spannendes Thema und neu in unser Programm genommen worden, eben als Ersatz für Jules und Jim, was eine Ménage à trois, also eine große Liebesgeschichte gewesen wäre, die man heute in den kontaktarmen Theaterzeiten einfach nicht mehr erzählen kann oder nicht mehr so erzählen kann, wie wir sie gerne erzählt hätten.
Wie habt ihr das so spontan aufgetan? Das ist ja dann auch, man muss aktiv werden und suchen und
genau,
was finden.
Genau, das hier in diesem Fall war das ein konkreter Vorschlag von Christoph Roos, unserem Oberspielleiter, der das Stück auch inszeniert. Der hat es nämlich vor ein paar Jahren schon mal an einem anderen, ich glaube in Essen am Theater gemacht und hat sich daran erinnert, dass man das noch viel, viel distanzierter, also persönlich distanzierter oder figürlich distanzierter machen kann, als er es ohnehin schon gemacht hat. Also es sind sehr spannende Erzählungen, also Monologe dieser einzelnen verschiedenen Herrschaften, die sich dann aber immer wieder in so Spielchen begegnen. Und das Ganze ist aber, hat nichts mit Liebe und Zärtlichkeit oder so zu tun oder Berührungen zu tun, sondern insofern das absolut Corona-konforme Stück. Und wir haben Christophs Vorschlag sehr, sehr gerne aufgenommen. Glaube ich, mit einer sehr schönen Besetzung wird es jetzt am Freitag zur Premiere kommen.
Wer spielt da alles? Wie viel Manager gibt's und
es gibt Dero 5, Andreas Guglielmetti, Insa Jebens, Gilbert Mirov, Stefan Weber und Susanne Weckerle spielen die. Also auch keine wirklich ganz junge Besetzung, sondern es sind schon ein bisschen wirklich die erfahreneren, nicht nur Schauspieler, sondern natürlich auch für die Figuren im Stück, die erfahrenen Manager, die da plötzlich mit einer völlig neuen Situation umzugehen haben.
Was erfahren wir über die Gründe der Entlassung? Was passiert da?
Das sind ganz unterschiedliche. Da gibt es welche, die missgewirtschaftet haben, einfach also den Laden quasi in Gefahr gebracht haben. Da gibt es andere, die persönliche Beziehungen zur Ehefrau eines Vorgesetzten haben, die sich plötzlich offenbaren. Und das sind unterschiedlichste Gründe, wie sie sich selbst oder wie sie zum Opfer werden, statt Täter bleiben zu können.
Und wie gehen Sie mit der Situation um? Was gibt es da für verschiedene Reaktionen auf?
Also unterschiedlich hysterisch, sag ich mal. Es gibt wirklich sehr hysterische Momente. Es gibt sehr traurige Momente, weil die Situation, also alleine schon diese Ansage, wie soll ich denn das meiner Frau erklären und den Kindern und wir haben gerade gebaut und so weiter und so fort. Also ganz menschliche Reaktionen. Aber sie sind nun mal quasi wirklich ins Bodenlose gefallen und haben ja immerhin schon den ersten Schritt aus dieser Krise gemacht, indem sie sich bei dieser New Challenge Company angemeldet haben, um dieses Trauma oder was auch immer schon mal im ersten Schritt bewältigen zu können.
Was ist das für eine Firma? Sind das Krisengewinnler? New Challenge?
Also Urs Wittmer hat mal gesagt, er habe sehr, sehr viele Gespräche geführt mit Top-Managern und auch Top-Managern, die plötzlich vor dem Nichts standen, weil sie eben die und die Zahl nicht erreicht haben und so. Und aus diesen ganzen Gesprächen, die natürlich nicht eins zu eins in dieses Stück eingeflossen sind, aus diesen ganzen Gesprächen hat er eben diese Idee entwickelt, es muss doch auch für die irgendeine Selbsthilfegruppe geben, also ein Verein, der denen die ersten Schritte beibringt.
Gibt's das?
Ich glaube nicht. Ich glaube, auch Top-Manager müssen unterm Strich einfach zur Arbeitsagentur.
Und haben keine Sonderbehandlung dann noch in der Krise?
Nee, das haben sie auch nicht verdient, finde ich. Aber die Idee ist natürlich einfach eine sehr theatralische, dass also Top-Manager, die ja eigentlich auch immer ein gewisses Standing mitzubringen glauben, dass die plötzlich Gruppenspielchen machen müssen. Ich glaube, das ist auch für die wirklich ein schwerer Angang.
wie viel Kapitalismuskritik steckt da drin oder geht es da gar nicht so drum, mehr um das Persönliche?
Weiß nicht, ob so viel Kapitalismuskritik noch drin steckt. 1997 vielleicht noch deutlich mehr. Aber ich glaube, so nach der Krise 2008 und vor allen Dingen jetzt auch nach der oder in der Corona-Pandemie erleben wir ja auch, dass wir uns alle irgendwie neu definieren müssen. Also wir müssen ja gucken, wollen wir, dass die Wirtschaft wieder so aufgebaut wird, wie sie vor der Corona-Krise war? Oder sollen wir nicht das jetzt zum Anlass nehmen, mal völlig anders zu denken und vielleicht mal die Wirtschaft auf andere Beine zu stellen? Also nachdem uns dieses Virus gezeigt hat, dass eigentlich so viel krankt, in unserer Industrie. Also nehmen wir nur die Lufthansa, dass die diese vielen, vielen Milliarden Staatshilfe bekommen, ohne dass der Staat irgendeine Form von Einfluss nehmen will. Und dann kommt eine Woche später die Meldung über diese wahnsinnigen Entlassungszahlen. Und auch da werden ja auch Top-Manager dabei sein, weil an denen spart man ja einfach auch mehr. Also dieses Virus hat uns ja ein Stück weit quasi dieses Stück noch näher gebracht, indem wir auch darüber diskutieren, soll denn alles so werden, wie es war? Oder finden wir einen anderen Weg?
Kommen solche Gedanken auch bei den Managern?
Ich habe die Endfassung jetzt noch nicht wirklich gesehen. Die sehe ich heute Abend auf der ersten Probe oder auf der ersten Durchlaufprobe. Aber mir wurde das so gesagt, dass das schon thematisiert wird, dass die Gedanken also über die Wirtschaftsform, die gibt es ja im Stück ohnehin, aber sie haben natürlich 1997 bei Urs Wittmann eine andere Ausgangslage gehabt als jetzt 2020. Das wird sicherlich thematisiert und ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt, sich darüber Gedanken zu machen. Wie wollen wir leben und wie wollen wir vor allen Dingen nach Corona leben?
Und die Hunde sind nur symbolisch.
Na, das kommt eben von den Underdogs. Ja, gell?
Genau. Die Top Dogs. Premiere am Freitag, dem 19. Juni und dann läuft es noch die ganze Spielzeit. Ihr spielt im Hof?
Wir spielen zunächst einmal in der Werkstatt die Premiere und dann soll es im Juli auch ein oder zwei Vorstellungen, glaube ich, im Hof geben. Hoffen wir auf Wetter.
Dann kommt die nächste Premiere. Machen wir chronologisch weiter. Dann kommt Medea am Samstag. Historisches Stück.
Genau, historisches, 2400 Jahre altes Stück von Euripides, genau, uraufgeführt, 431 vor unserer Zeitrechnung in Athen. Und genau, unterbrochen durch Corona, aber jetzt am Samstag dann final zu sehen, im großen Saal des LTT. Genau, und was man natürlich, oder was für mich ganz zentral ist an diesem Stoff, wenn wir jetzt gleich mitten reinspringen, sind natürlich die Geschlechterverhältnisse, was unendlich erstaunlich ist, wenn man sich diesen Stoff anguckt, der irgendwie 2400 Jahre alt ist und man ist in diesem Beziehungsstreit zwischen Jason und Medea. Bei Jason, der Medea gerade verlassen hat für eine andere Frau, und was da an Vorwürfen stattfindet, genau, ist wirklich erschreckend aktuell.
Ja, sag mal ein bisschen.
Genau,
erzähl mal,
also,
Ein
bisschen die Story. Medea ist Königstochter in Kolchis, das ist das heutige Georgien. Und sie raubt mit Jason, dem Anführer der Argonauten, eben gemeinsam das goldene Vlies, ein kostbares Widderfell. Und eigentlich gelingt es durch ihre besonderen Fähigkeiten, durch ihre Kräfte. Sie verfügt über magische Kräfte, da sie auch noch von göttlicher Herkunft ist. Und genau, durch diese besonderen Fähigkeiten gelingt es zum Beispiel eben dieses Untier zu besiegen, was das goldene Vlies eigentlich bewacht. Und dann ist sie mit Jason viele, viele Jahre auf der Flucht. Und was interessant ist, dass sie auch in dieser Vorgeschichte, also vor Euripides Drama, eigentlich die Initiative über die Handlungen inne hat. Also sie ist eigentlich die, die eben zum einen durch ihre Zauberkräfte, aber zum anderen eben auch durch eine Skrupellosigkeit auch in ihren Taten ihm wirklich mehrfach das Leben rettet. Auf dieser jahrelangen Irrfahrt bekommen sie zwei Söhne in der Version des Euripides und bekommen dann nach mehreren Zwischenstationen eben Asyl in Korinth, bei König Kreon in Korinth. Und da währt aber dieses gemeinsame Familienglück nur kurz, weil Jason sich entscheidet, die Königstochter Glauke oder Kreusa zu heiraten, und zwar ohne es Medea zu sagen. Genau, und Medea ist natürlich am Boden zerstört. Also sie ist natürlich wahnsinnig verletzt, sie ist wahnsinnig traurig und vor allen Dingen ist sie wahnsinnig sauer, weil sie mit Jason einfach eine andere Absprache hatte. Also sie ist einfach eine Frau, die wirklich alles aufgegeben hat, also ihre Heimat, aus der sie das Vlies geraubt hat, die Verbindung zu ihrer Familie. Sie hat mehrere Morde auf sich geladen, es ist total klar. An sehr viele Orte in dieser Welt kann sie nicht mehr gehen. Jetzt ist sie komplett allein gelassen in der Fremde von einem Mann, dem sie mehrfach das Leben gerettet hat. Und was jetzt wirklich irrsinnig interessant ist in diesen Auseinandersetzungen zwischen Medea und Jason, ist, dass Jason eigentlich die gesamte Zeit mit der Unterstellung operiert, dass sie einfach eifersüchtig ist. Dass sie einfach eine eifersüchtige Frau ist von einem Mann, der sich jetzt halt für eine andere Frau, okay, und zufällig ist sie auch noch jünger, entschieden hat. Und Medea aber absolut einfordert, dass es da um einen Vertrag geht. Sie argumentiert irrsinnig rational, ihre Waffe ist die Rhetorik, und das Aufeinanderprallen zu sehen, diese Unterstellung von einer emotionalen Weiblichkeit und dem, was da tatsächlich an Ratio und Rhetorik stattfindet, ist wahnsinnig spannend.
Und dann dementsprechend zeitlos, und das Geschlechterverhältnis, hast du ja gesagt, ist das, was dich am meisten da angesprochen hat.
Dass man da
hat.
Sehr viel wiedererkennen kann, was an Rollenbildern bis in unsere Zeit reicht. Ja.
Wie Männer Frauen behandeln oder Verträge?
Auch wie Darstellungen von Weiblichkeit natürlich und wie Bilder von Weiblichkeit einfach auch festsitzen, dass eine Vorstellung von Weiblichkeit immer noch oft mit einer Emotionalität verknüpft ist und dabei vielleicht übersehen wird, was eigentlich an Argumentationslinie da stattfindet. Ja.
Und wie habt ihr es umgesetzt? Wie ist es auf die Bühne gebracht?
Auf die Bühne gebracht ist es in einer wahnsinnig verspielten Form von Regisseurin Ragna Guderian. Sie hat ein Team, was genau eben aus ihr besteht, die Regie und Bühne gemacht hat, und aber auch aus einer wahnsinnig tollen Puppenbauerin und Spielerin, nämlich Dorothee Metz. Und Dorothee Metz hat zwei Puppen extra für diese Inszenierung entworfen und gebaut und dann auch mit den SchauspielerInnen in sehr, sehr vielen Stunden zum Leben erweckt. Und es gibt zum einen ein Wesen, was Medea aus Kolchis mitgebracht hat. Das ist genau eigentlich wie, ja, es ist genau eigentlich so ein bisschen wie ihr Maskottchen, was mitläuft und was halt für diese fremde Welt steht, in der halt aber so wahnsinnig viel irgendwie ins Heute reinreicht. Und dann gibt es eine Puppe, die eigentlich das Prinzip Kind verkörpert. So würde ich es vielleicht beschreiben, ohne jetzt alles vorwegnehmen zu wollen. Aber das ist Teil von einer sehr fantastischen und fremden Welt, die sie eigentlich entwerfen. Sehr bildhaft arbeitet Ragna Guderian, und genau.
Dieses Wesen, gab es das schon bei Euripides?
Nee, das gibt es nicht. Das ist eine Erfindung von Ragna Guderian und Dorothee Metz. Ja.
Das dann so, wofür, als Maskottchen quasi?
Genau, also es steht eigentlich, es ist eigentlich Teil dieser Fremde, die sie auf die Bühne bringen, um genau sozusagen auch zu zeigen, also Ragna Guderian nimmt sehr ernst, dass man sagt, es geht da auch um eine mythologische Geschichte, und es ist nicht unsere Welt, die wir angucken. Also die hat wahnsinnige Parallelen, aber es ist eigentlich eine Fremde, es ist eine antike Welt, die wir ausgraben, und war es da auch wichtig zu sagen, okay, es ist genau, diese Fremdheit wollen wir auch zeigen. Und in dieser Fremdheit sind diese Puppen ein ganz essentieller Teil der Erzählung.
Und was ist Bühnenbild und Kostüm noch? Was gibt es da noch?
Genau, im Bühnenbild, das findet eigentlich statt. Ausgangspunkt ist eigentlich die Hochzeit eben von Jason und Kreusa, also der Treuebruch, der Eidbruch, den Jason begeht. Deswegen besteht das Bühnenbild aus einer sehr großen Hochzeitstafel, die sozusagen diesen Verrat auch auf einer symbolischen Ebene reflektiert.
Medea, die Tragödie von Euripides, am Samstag die Premiere im LTT, und es läuft dann die ganze Spielzeit.
Das läuft diese Spielzeit und es läuft auch noch nächste Spielzeit. Genau.
Kann man das dann noch verändern, falls die Abstandsregeln fallen? Gibt es da dann oder?
Da gibt es eigentlich keine Pläne. Also, und ich glaube, genau, das ist natürlich jetzt auch, ich würde sagen, es ist natürlich auch ein fertig gearbeitetes Kunstwerk, so wie es jetzt natürlich am Samstag auf die Bühne kommt, was ich jetzt auch nicht als defizitär beschreiben würde. Man findet halt spielerisch dann andere Möglichkeiten, mit diesen Abstandsregeln umzugehen.
Also auch das Hochzeitspaar?
Auch das Hochzeitspaar, genau, ist natürlich Distanz. Auf Abstand, ja.
Das war sicher nicht leicht, aber...
Das ist nicht leicht. Ganz praktisch sieht es so aus, dass wir eine Assistentin dann mit einer Klingel auf der Probebühne sitzen haben, die wirklich läutet, sobald der Abstand gering wird. Und man muss alles natürlich eben als spielerische Herausforderung nehmen, dass dann ein Wutausbruch, sobald ein Schauspieler lauter wird und damit natürlich auch mehr Tröpfchen vielleicht verteilen könnte, als Anlass nimmt, sich hinter einem Tisch zu verstecken. Oder genau, man muss einfach spielerisch mit diesen Abstandsregeln umgehen.
Aber... das künstlerische Produkt kann genauso mithalten wie vorher.
Ich würde sagen, absolut ja. Und wir sind wirklich auch einfach sehr, sehr froh, dass wir wieder spielen und arbeiten können.
Medea ab Samstag am LTT. Dann kommen wir zum jungen LTT. Michel, in 80 Tagen um die Welt.
Genau, in 80 Tagen um die Welt war insofern jetzt nicht so stark von Corona betroffen, als die Premiere auch für den Juli von Anfang an geplant war. Es war eigentlich gedacht als unsere letzte Premiere in dieser Spielzeit. Jetzt wird es die vorletzte. In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne, der oft auch als Science-Fiction-Pionier bezeichnet wird. Man kennt auch vor allen Dingen einige seiner anderen außergewöhnlichen Reiseabenteuer, 20.000 Meilen unter dem Meer zum Beispiel. Wir befinden uns da in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in diesem Text in 80 Tagen um die Welt geht es um den britischen Gentleman Phileas Fogg, der eine Wette annimmt, in eben den titelgebenden 80 Tagen einmal die Welt zu umrunden, was dadurch getrieben ist, dass die Welt zu diesem Zeitpunkt immer kleiner wird. Die erste transkontinentale Eisenbahn fährt in Amerika, der Suezkanal in Ägypten wird fertiggestellt, auch der indische Subkontinent ist durch ein Schienennetz verbunden. Und so ist diese Idee eben, dass die anderen Gentlemen im Reformclub von Phileas Fogg dagegenhalten und sagen, es ist nicht möglich, trotz dieser Errungenschaften. Und er sagt aber, doch, es geht, und bricht am selben Abend ohne große Vorbereitung noch auf mit seinem französischen Diener Passepartout im Gepäck. Bereits auf ihrer ersten Etappe in Suez treten aber Komplikationen auf. Und zwar gibt es gleichzeitig einen Einbruch in die Bank of England, und der sehr eilfertige Detektiv Fix, der in Suez stationiert ist, hält Phileas Fogg aufgrund des großen Geldsackes, den er bei sich trägt, für den Bankräuber und heftet sich an dessen Fersen. Was uns an diesem Stoff oder was die Regisseurin Fanny Brunner an diesem Stoff heutzutage interessiert hat, ist vor allen Dingen natürlich, wenn man heutzutage drauf guckt, dieser britische Gentleman bewegt sich vor allem durch das britische Kolonialreich, was es damals eben noch gab, was damals sehr ausgedehnt war, mit der einzigen Ausnahme eigentlich Amerikas, das er durchquert, was nicht der britischen Krone untersteht. Und so ist eben diese Welt, die damals umrundet wird, eine ganz andere als die, die wir heute kennen, und ermöglicht uns aber wiederum heute vor allen Dingen, neben dem Abenteuercharakter, den dieses Stück natürlich hat und der ganzen Spannung, auch den Blick auf diese Kolonialvergangenheit zu richten und auf diesen eurozentristischen Blick, also Europa als Mittelpunkt der Welt. Und genau diese Dinge sind die bei der Inszenierung auf jeden Fall eine große Rolle spielen werden, unser Blick darauf heutzutage.
Schwingt da auch Kolonialismuskritik dann mit?
Auf jeden Fall. Also die Idee ist tatsächlich, dass wir mit unserem vierköpfigen Ensemble vor allen Dingen natürlich hochaktuelles Thema jetzt gerade, eben diesen Blick des weißen Mannes auf diese Kolonialvergangenheit mit aufgreifen und uns damit auseinandersetzen.
Spannung ist natürlich da auch, ne? Es ist ein Abenteuer, ein Wettrennen und es geht um die Welt. Wo kommt die überall noch dann vorbei?
Die Reiseroute, wie gesagt, hangelt sich ungefähr am britischen Commonwealth entlang. Es geht zuerst von London durch Frankreich und Italien nach Suez. Von dort aus mit dem Schiff weiter nach Indien, wo eben der indische Subkontinent überquert wird per Eisenbahn. Weiter geht es dann nach Hongkong, wieder mit dem Schiff. Genau, was natürlich auch noch ganz interessant ist, in Indien gibt es eine kurze Unterbrechung, weil die angeblich fertiggestellte Eisenbahn noch nicht komplett verbunden ist. Es muss kurzzeitig ein Elefant auch genommen werden. Genau, und dann geht es von Indien aus nach Hongkong weiter mit dem Schiff, von dort aus nach Yokohama, von Yokohama nach San Francisco und dann von San Francisco wieder per Eisenbahn über die nordamerikanische Hälfte des amerikanischen Kontinents nach New York und von dort aus mit einem Schiff, das während der Überfahrt fast komplett verheizt werden muss, weil die Kohlen ausgehen, wieder zurück nach Großbritannien.
Was für Leute treffen die auf dem Weg oder beschäftigen sie sich vor allem mit sich selber?
Interessant ist, dass die Hauptfigur Phileas Fogg eine sehr gefestigte und sehr, emotionslose Figur zunächst zu sein scheint und jemand, der sich durch nichts so leicht erschüttern lässt. Also er ist durch wenig, was ihm passiert oder was ihm in seiner Reisegruppe passiert, wirklich angetan. Es ist fast, als würde sich die Welt um ihn herum bewegen, während er stillsteht. Demgegenüber natürlich sein Diener Passepartout, der einfach auch aufgrund seiner Bedienstetenhaltung viel mehr interagieren muss mit dieser Umwelt, gucken muss, wie werden jetzt die nächsten Tickets organisiert, wo kommt das Essen eigentlich her, der dann viel mehr mit dieser Umwelt interagiert. Sie treffen, wie gesagt, auf diesen Detektiv Fix, der sich an ihre Fersen heftet. Und in der Version, die wir benutzen, die zweite Figur, auf die sie noch treffen, ist die indische Witwe Aoud, die Witwe eines Maharajas, die in Indien zusammen mit dem Leichnam ihres Mannes verbrannt werden soll und die von Phileas Fogg und seiner Reisegruppe gerettet wird. Und da entsteht dann auch eine kleine Liebesgeschichte zwischen den beiden.
Wie stellt ihr die Welt dar, wo die vorbeikommen?
Die Welt ist bei uns zu sehen in Form des Bühnenbodens. Es wird einen ganz großen Teppich geben, der die gesamte Weltkarte abbildet, worauf sich die vier SpielerInnen bewegen werden. Zudem werden auch im Bühnenbild immer wieder noch, wird diese Idee dieser Weltkugel auch abgebildet. Es gibt einen Gymnastikball, der eine Weltkugel ist. Es gibt einen drehbaren Globus natürlich auch. Und sehr schöne Aufsteller, die mythische und Fabeltiere darstellen, wie man sie aus alter Kartografie kennt. Also wie man sich vorgestellt hat, was für Monster eventuell am Ende der Welt leben. Genau, entworfen von Daniel Angermeier, der Bühne und Kostüme gemacht hat.
Genau. Wie sehen die Kostüme aus? Dann auch sehr altmodisch?
Nein, da haben wir uns tatsächlich, oder hat sich Fanny Brunner mit ihrem Team tatsächlich für eine ganz besondere Lösung entschieden, mit der wir hoffen, den weißen Blick tatsächlich auf eine besondere Art und Weise darstellen zu können. Ich möchte das an dieser Stelle tatsächlich nicht vorwegnehmen, weil es eine sehr schöne Überraschung sein wird. Was unsere Vierergruppe auf der Bühne tatsächlich tun wird, ist nicht in diese einzelnen Rollen zu schlüpfen, sondern sich als eine ganz bestimmte Gruppe von Figuren zu dieser Geschichte zu verhalten. Mehr möchte ich an dieser Stelle dazu noch nicht verraten.
Das macht neugierig. In 80 Tagen um die Welt. Welche Konflikte bringt es denn mit sich, auch dieser weiße Blick, diese Kolonialroute auch
noch? Das Interessante daran ist natürlich, damit haben wir uns im Team jetzt auch tatsächlich sehr viel beschäftigt mit den aktuellen Diskursen zu dem Thema, mit den Rassismusdiskursen. Wir haben uns beschäftigt mit Texten wie Exit Racism von Tupoka Ogette zum Beispiel, die ja eine ganz klare Historizität oder eine ganz klare Geschichte dieser rassistischen Einteilung der Welt aufzeigen oder aufzeigt und in diese Wahrnehmung oder in dieses System, in dem wir auch heute noch leben, in diesem rassistisch geprägten System, spielt sich natürlich auch eine fantastische Geschichte wie in 80 Tagen um die Welt ab, wenn wir da im 19. Jahrhundert uns befinden. Und insofern ist das tatsächlich ein Thema, wo man diese Historizität einfach ganz gut festmachen kann. Gerade wenn wir sagen, diese Geschichte ist jetzt eben über 100 Jahre alt. Wir haben heute einen Blick auf diese Geschichtlichkeit. Und wie war eigentlich dieser Blick damals? Und es ist in gewisser Weise auch wie so ein Fernrohr, das man immer weiter ausklappt und schauen kann, wie sind eigentlich diese Etappen dieses Systems? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, diese Strukturen anzuschauen und auch anzuerkennen, okay, wir als weißes Team und als weiße Menschen, die beteiligt sind in dieser Produktion, sind auch in gewisser Weise von diesem Blick und von diesem System abhängig. Wir tun wahrscheinlich sehr gut daran, nicht den Zeigefinger zu erheben, sondern wirklich zu schauen, wie leben wir in diesem System, wie betrachten wir das und was haben wir oder was hat dieses System mit Menschen über die Jahrhunderte eigentlich gemacht? Und da bietet sich einfach in dieser Geschichte eine Gelegenheit, da auch selbstkritisch drauf zu schauen.
Sehr viel Raum zur kritischen Selbstreflexion dann für das gesamte Theaterteam.
Genau.
Und dann aber auch fürs Publikum.
Genau, also das ist natürlich die Hoffnung, dass wir es schaffen, eine Abenteuergeschichte, eine spannende Abenteuergeschichte für Menschen ab 14 Jahren zu erzählen und gleichzeitig zu zeigen, wie die reale Welt eigentlich aussieht, in der solche Geschichten inszeniert werden.
Hat Jules Verne das auch schon selber kritisch reflektiert?
Und nicht in dem Maße. Also es gibt angesichts des Versuches mit diesen außergewöhnlichen Reisen, die er ja in mehreren Büchern unternimmt, wie gesagt, eben habe ich auch 20.000 Meilen unter dem Meer angesprochen, es gibt eine Art Bildungsanspruch, den Wunsch, dass den damaligen Wissensstand der Naturwissenschaften vor allem fiktional eben darzustellen, zu vermitteln, spannend zu vermitteln. Dieser humanistische Anspruch oder dieser antirassistische Anspruch, den wir vielleicht heute an diese Geschichte legen, den gab es damals so explizit definitiv nicht.
In 80 Tagen um die Welt, wann ist die Premiere?
Die ist jetzt am 10. Juli.
10. Juli. Und das ist die vorletzte und ihr habt dann auch noch eine zweite.
Genau, also die zweite, die am 28. Juli stattfinden wird, ist Hamlet. Hamlet hat sich jetzt tatsächlich weit verschoben. Da wäre eigentlich der März angepeilt gewesen. Da hat sich jetzt durch Corona noch einiges verändert. Womit wir keine Probleme haben, in dem Fall sind die Abstandsregelungen. Es ist nämlich eine One-Woman-Show, die Geschichte des Dänenprinzen, der vom Geist seines ermordeten Vaters dazu aufgerufen wird, ihn zu rächen, wird bei uns gespielt von einer Person auf der Bühne, von unserer künstlerischen Leiterin Oda Zuschneid, die in alle Rollen aus diesem Shakespeare-Drama schlüpft. Witzigerweise durch diese Verschiebungen in unserem Zeitplan haben wir jetzt hier dieselbe Regie zweimal hintereinander. Fanny Brunner bei der Regie, Daniel Angelmeier, Bühne und Kostüme, Musik von Alex Konrad, genau wie bei den 80 Tagen um die Welt. War ursprünglich auch genauso geplant, dass diese Teams an diesen beiden Stücken arbeiten. Nur durch die Verschiebung kommt es eben dazu, dass sie beide direkt hintereinander Premiere haben. Bei dieser Idee, Hamlet als One-Woman-Show zu inszenieren, ging es vor allen Dingen darum, wirklich einmal zu gucken, dieser berühmte Satz, sein oder nicht sein zum Beispiel. Wenn wir uns das heute anschauen, wie will man denn heutzutage sein oder nicht sein? Diese Machtstrukturen, in denen sich Hamlet auf seinem Rachefeldzug befindet, kennen wir ja, das sind ja Machtstrukturen, das sind auch geschlechterspezifische Machtstrukturen, die wir auch heute noch kennen. Und da geht es um ganz basale Fragen, wem kann man trauen, von wem wird man betrogen? Und wenn man nicht selbst schnell genug handelt, wer profitiert dann davon? Profitieren dann die anderen? Grundsätzliche systemische Fragen, denen wir uns heute auch noch ausgesetzt sehen tatsächlich und wo auch da die Möglichkeit besteht, diesen historischen Stoff näher an uns ranzuholen.
Hamlet, Ende Juli, dann die Premiere am LTT. Jetzt haben wir ganz schön viele Stücke in einer Stunde hier durchgemacht. Gibt's noch irgendeine finale Weisheit von euch ans Publikum? Eine Botschaft?
Kommen, kommen, kommen,
kommen. Genau.
Bei jedem Wetter und zu jeder Gelegenheit unterstützen Sie das LTT.
Ist jetzt natürlich immer auch schneller ausverkauft alles, ja?
Es ist, es ist ein bisschen schade, dass wir ausgerechnet mit dem Hoftheater, also auf unserem Parkplatz direkt neben dem LTT gestartet haben, vor 10 Tagen, also am 5. Juni, wo der Theatersport das Hoftheater eröffnet hat unter klirrekalten Bedingungen und gleich die zweite Vorstellung wurde abgesagt, weil es einfach nicht durchführbar war. Und das ist natürlich ein bisschen schade und jetzt hoffen wir alle aufs Wetter und hoffen, dass sowohl drinnen als auch draußen die Leute strömen.
Und nicht vom Himmel.
So ist es.
Vielen Dank an euch, Michael Ogdenplatz, Lars Helmer und Laura Gul vom LTT. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.